herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Episode 36 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, ist nun am Start. Folge 22 mit dem Titel Ohne Sherpa auf den Krottenkopf erzählt nun von einer Bergtour mit Hüttenübernachtung zusammen mit Hannes. Endlich schafften wir es einmal, etwas zu unternehmen, von dem wir schon lange fabuliert hatten. Zünftig ausgerüstet ging es auf wie zur Weilheimer Hütte. Eine Bergtour ganz nach unserem Geschmack, mit Almgasthof unterwegs und dann auf der Rückfahrt nach Hannover auch noch Trinkpause im Biergarten auf dem Viktualienmarkt in München. Und weiter ging es dann mit Reisen in diesem Jahr, diesmal mit Henning nach Texas. Auf dem Weg dorthin beim Umstieg am Airport Chicago ging Henning verloren. Durch Ausrufen habe ich ihn dann wieder eingesammelt und es ging zum Zielpunkt Dallas. Einem Ort mit Zeitgeschichte, wo am 22. November 1963 der 35. Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, erschossen wurde. Und weiter geht es in Folge 23, die da heißt 60 Jahre, immer noch nicht weise, aber Lust auf das Leben, mit der Rundreise durch Texas. Zunächst ging es über Houston an den Golf von Mexiko und nach Galveston und Corpus Christi. Viel Erdölproduktion und ein wenig Historie. Historisch wurde es dann auch in San Antonio und Sialamo. Das ist texanische Geschichte. 185 Verteidiger der Missionsstation gegen 6500 mexikanische Truppen. Sehr oft verfilmt, unter anderem 1960 mit John Wayne. Markant und so auch eine Art Nationalheiligtum von Texas ist das Kirchenportal. Besonders imposant ist der Riverwalk in San Antonio. Weiter ging es dann nach Austin und New Braunfels mit dem berühmten Wurstfest. Und dann auch vorbei an Waco, wo sich 1993 das Massaker der Davidianer-Sekte ereignete. Nach Texas ging es auch noch einmal in den Nordosten, nach Massachusetts und dann wieder zurück nach Germany. Dort feierte ich dann bereits meinen 60. Geburtstag. Kinder, wie die Zeit vergeht. Und um Fußball ging es auch wieder, aber ohne großen Erfolg bei den Roten, dafür aber mit weiteren Rochaden bei Trainern und Managern, dass einen schwindelig wurde. Wie immer, kein Plan, keine Ideen, keine Vision. Da lehnt ein Pferd an der Wand. So geht es weiter in Folge 24. In unserem Business stellten wir immer wieder fest, wie wenig doch mittelständische Unternehmen, auch sogar größere, ihre Logistikprozesskosten kannten bzw. im Griff hatten, obwohl der Kostenblock in den letzten Jahren aufgrund einer Verlagerungsbewegung der Unternehmenslogistik seitens der großen Unternehmen und Konzerne auf die Lieferanten und Zulieferer zugenommen hat. Viele Unternehmen bewerteten ihre Logistikkosten immer noch mit einer fehlerhaften Aufschlagskalkulation statt mit einer Prozesskostenrechnung. Aber nichtsdestotrotz machten Henning, Hannes und ich uns dann wieder auf über den Atlantik und direkt nach New York City mit einem Abstecher nach Atlantic City und auf den Spuren von Donald Trump. Hannes hat irgendwie in New York einen Drink zu viel oder zu schlecht erwischt, denn er sah plötzlich ein Pferd mit einem Polizisten, das an eine Wand lehnte. Das wurde dann für uns zum Running Gag. Es gibt wieder Erbauliches, Erheiterndes, aber auch Historisches in dieser Episode, also reinhören und viel Spaß dabei.
ohne Sherpa auf den Krottenkopf.
Für das Jahr 2007 war die Reiselust aber noch lange nicht beendet. Ende September machten Hannes und ich dann etwas, von dem wir schon lange gesprochen hatten, dass wir es mal unternehmen werden, aber was wir bisher nicht auf die Reihe bekommen hatten. Wir wollten eine Bergtour mit Hüttenübernachtung angehen. Dafür hatten wir uns nun bereits richtig ausgerüstet, mit wetterfester Bekleidung, mit Bergschuhen und mit Rucksack und Hüttenschlafsack. Geübt hatten wir bereits mit einer Wanderung über den Deisterkammweg. Immer dabei die Flachmänner, gefüllt mit Obstler. Der auf etwa 20 Kilometer Länge nahe dem Rücken des Höhenzuges verlaufende Kammweg bildet von Springe bis Bad Nenndorf einen Teilabschnitt des europäischen Fernwanderwegs E1. Aber nun sollte es in die Alpen gehen, und zwar auf den mit 2086 Meter Höhe höchsten Berg der bayerischen Voralpen, den Krottenkopf, und auf die Weilheimer Hütte. Er liegt im westlichsten Teil der bayerischen Voralpen im Estergebirge bei Garmisch-Partenkirchen. Dann ging es los. Ausrüstung gecheckt und komplett, Wanderkarten dabei und Wegzehrung am Mann. Auf der Berghütte für unseren Gipfeltag angemeldet und Hotelzimmer in Partenkirchen gebucht. Frühmorgens dann ab in den ICE bis München Hauptbahnhof. Ganz entspannte Fahrt mit gelegentlichem Aufenthalt im Bordbistro. Dann Umstieg in München am Starnberger Seitenbahnhof. Dort gab es seinerzeit noch den Brotzeitkiosk, wo ich schon öfters meine Wegzehrung zu mir genommen hatte. So dass wir während des Umsteigeaufenthaltes auch noch Zeit hatten für eine halbe Maß. Dann ging es weiter bis zu unserem Zielbahnhof Garmisch-Partenkirchen. Vom Bahnhof leichter Fußmarsch nach Partenkirchen zu unserer Unterkunft Gasthof zum Rassen. Ein typischer bayerischer Gasthof mit allem, was das Wandererherz begehrte. Deftige Küche, große Biere, zünftige Schnäpse. Und so stimmten wir uns auf die Tour am nächsten Tag dann ein. Nun hätte man auch sagen können, beim Glockenschlag ging es los. Denn direkt gegenüber dem Gasthof war eine Kirche und deren Glocken schlugen jeweils viertelstündlich die Uhrzeit mit 1-4 Schlägen an. Und das auch die ganze Nacht hindurch. Hannes hatte sein Zimmer genau mit Blick auf den Kirchturm und dadurch konnte er die ganze Nacht das Geläut im O-Ton vernehmen. Jede Viertelstunde stand er dann aufrecht im Bett. Mein Zimmer lag nach hinten raus, so dass ich das nicht so unmittelbar mitbekam. Auf wie ging's? Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg. Erster Abschnitt bis zur Esterbergalm. Die Esterbergalm ist eine Alm mit einem denkmalgeschützten Berggasthof im Werdenfelser Land und liegt auf 1262 Meter Höhe in einem Hochtal zwischen Wank und Hohen Frickern. Bis dahin war der Aufstieg eigentlich noch ganz human. Wir erreichten die Alm dann so zur Mittagszeit. Das Wetter meinte es noch gut mit uns. Es war ein ziemlich warmer Spätsommertag mit blauem Himmel, so dass man sich im Wald im Schatten doch ganz angenehm fühlte. Nun auf der Alm gab es erstmal einen zünftigen Eintopf und, was sollte es anderes sein, wieder eine halbe Maß zur Erfrischung. Unterwegs auf dem Weg hierher hatten wir auch einen Blick von oben auf den Neu- und Umbau der Olympiasprungschanze werfen können. Von der Alm an wurde es dann schon etwas kraxelliger. Die Wege wurden steiler und es war auch mehr Trittfestigkeit erforderlich. Nun merkten wir, dass wir in den Bergen waren. So langsam fing auch der Schweiß an zu laufen bei uns Flachländern. Man spürte die Anstrengung. Hannes ging meistens hinter mir und da hörte ich dann immer solche Geräusche von ihm wie:
Was tue ich mir hier eigentlich an? Ich könnte jetzt schön im Biergarten sitzen und mir welche reinziehen. Was will ich hier überhaupt?
Eigentlich hätte ich mich da auch anschließen können. Nun erreichten wir auch die Baumgrenze und traten in offenes, felsiges Gelände und es wurde noch steiler. Während wir so dahin kraxelten, wurden wir von einer Dame schnellen Schrittes mit einem freundlichen
Grüß Gott
überholt. Dort im freien Gelände konnten wir auch den Krottenkopfgipfel schon sehen und nach einer weiteren halben Stunde Weg auch die Umrisse der Hütte. Doch es war noch ein steiler Weg, der nun nur noch über Geröll führte, mit roten markierten Wegpunkten. Hinzu kam, dass auch noch eine Nebelwand plötzlich auftauchte, so dass wir aufpassen mussten, nicht die Orientierung und den Weg zu verlieren. So ungefähr muss es wohl auch am Mount Everest sein, nur hatten wir keine Sherpas. Unsere Atmung war jedenfalls inzwischen genauso nach Sauerstoff schnappend wie dort oben im Himalaya. Und irgendwann tauchte dann im Nebel die Hütte wahrhaftig vor uns auf. Dort oben lagen auch tatsächlich noch oder schon Schneereste. Und so meldeten wir uns dann beim Hüttenwirt an und trugen uns in das Hüttenbuch ein. Der Hüttenwirt hatte dann eine ganz freudige Nachricht für uns. Er hatte je eine Einzelkammer für uns. Sonst gab es ja nur Lager dort. Ich nahm an, weil wir mit Abstand die Ältesten dort oben waren. Dann gab es erst einmal eine deftige Brotzeit. Unsere nassen Sachen wurden vor dem Kachelofen auf eine Leine gehängt. In Ermangelung von Hüttenschuhen liefen wir auf unsere unseren Wollsocken dort rum. Bier gab es auch und einen Hüttenschnaps. Was wollten wir also nun mehr? Und um 9 Uhr war dann Hüttenruhe. Ich ging in meine Kammer, die so breit war wie die Schlafstelle dort. Dort hatte ich ja ein Fenster und konnte in den Nachthimmel blicken. Am nächsten Morgen gab es dann erst einmal eine Wäsche mit kaltem Wasser. Warm Wasser gab es selbstverständlich hier nicht. Dann ein Frühstück mit Kaffee aus einer großen Kanne und Brot, Butter und Wurst. Und dann ging es wieder obi. Wer nun glaubt, der Abstieg wäre einfach, der irrt. Jedenfalls im felsigen Gelände. Da musste man schon auf den Tritt achten und die ganzen Trittbewegungen waren in etwa so anstrengend wie auf wie. Erst, als wir wieder zur Baumgrenze kamen und die Wege wieder trittfester wurden, ging es etwas einfacher. Irgendwann erreichten wir dann auch wieder die Esterbergalm. Und dort gab es erstmal eine ordentliche Brotzeit und vor allem eine, zwei, drei halbe Maß und Enzian. Jetzt war es nur noch eine Stunde bis ins Tal. Dann waren wir wieder in Partenkirchen und im Gasthof. Erst einmal unter die Dusche, frisch gemacht und schon war man wieder ein anderer Mensch, mit ordentlich Ziehen und Muskelkater in den Beinen. Aber auch stolz auf eine Leistung und die Überwindung, trotz Gelüsten zum Umkehren, es doch gepackt zu haben. Wir waren jedenfalls Stehherr. Und das auch in unserem Business. Dann am frühen Nachmittag machten wir uns auf zum Bahnhof und fuhren auf einen Abstecher nach Lermoos, waren ja nur 35 Minuten Fahrzeit mit dem Zug. So konnte ich Hannes mal zeigen, wo ich immer meine Winterurlaube verbringe. Im Sommer hatte ich den Ort ja aber auch noch nicht gesehen. Es war Sonntag und somit auch Sonntagsruhe im Ort. Richtig ausgestorben, aber wir fanden noch ein Plätzchen, um etwas zu essen und zu trinken. Nach diesem dann entspannten Sonntagnachmittag ging es noch einmal zurück nach Partenkirchen. Das Wetter war immer noch sehr freundlich, so dass wir dann den Abend draußen im Biergarten vor dem Gasthaus verbringen konnten, bevor es dann am nächsten Morgen via München wieder mit dem ICE nach Hannover zurückging. Wir hatten allerdings die Rückfahrt ab München so geplant, dass wir noch ausreichend Zeit hatten für einen Aufenthalt im Biergarten auf dem Viktualienmarkt und eine zünftige Haxen beim Haxenbauer. Und immer noch kein Ende mit dem Reisen. Nächster Stopp war Texas. Ja. Es ging noch einmal im Oktober über den großen Teich, diesmal wieder mit Henning. Unser Flug ging von HAJ über MUC und Chicago O'Hare nach Dallas-Fort Worth. Nun war es ja wieder so, dass wir in Chicago unsere US-Einreiseformalitäten und Zoll erledigen mussten. Dabei ist mir dann Henning verloren gegangen. Er musste wohl beim Zoll noch irgendetwas vorzeigen, aber ich dürfte in der Zone nicht auf ihn warten, sondern musste durch die Tür in den Außenbereich, wodurch der Sichtkontakt verloren war. Ich wartete dann zwar dort auf Henning, aber der kam und kam nicht. Nun kam ich ja auch nicht wieder da rein, um zu schauen. Hinzu kam, dass Henning grundsätzlich kein Handy hatte, so dass wir uns auch nicht telefonisch verständigen konnten. Das nächste Problem war, dass ich auch alle Reiseunterlagen bei mir hatte, Hoteladresse und so weiter. Unser Weiterflug nach DFW ging auch aus einem anderen Terminal, das über eine Monorail zu erreichen war. Ich begab mich nun erst einmal zu unserem Abflugterminal in der Hoffnung, dass Henning dahin kommt bzw. vielleicht schon dort ist, war er aber nicht. Also wartete ich zunächst dort. Dann sprach ich mit der Dame dort am Counter und bat sie, Henning einmal auszurufen und nach hier zum Abfluggate kommen zu lassen mit der Info, dass ich hier schon wartete. Und tatsächlich, so wurde mein Henning in Chicago O'Hare namentlich ausgerufen und direkt auf dem letzten Drücker vor Boardingende traf er etwas abgehetzt dann ein. Somit konnten wir beide nun unsere letzte Etappe bis Dallas gemeinsam antreten. Die Panne ist deshalb entstanden, weil ich ja mein Gepäck gleich wieder nach dem Zoll auf ein Band für den Weiterflug gelegt habe, Henning dagegen, weil er dort aufgehalten wurde, mit seinem Gepäck durch eine andere Tür raus in den Ankunftsbereich gegangen ist. Somit musste sein Gepäck dann am Abfluggate noch einmal aufgegeben werden. Hat dann aber alles geklappt. Am DFW wurde der Mietwagen dann übernommen und ab ging es erst einmal zu unserer Unterkunft, der Marriott Fairfield Inn in einem Außenbezirk von Dallas. Eine sehr noble Gegend mit einer sehr gepflegten Parkanlage. Dann wie immer, Gegend nach einem Lokal abgecheckt und direkt fündig geworden. Ein nettes Lokal ganz in der Nähe und fußläufig schnell zu erreichen. Nachdem wir unser Dinner hatten, nahmen wir an der Bar Platz und kamen ganz schnell mit dem Bartender, ein älterer Typ, ins Gespräch, wobei sich herausstellte, dass er bei der US Army in Nürnberg war. Also gab es erst einmal eine Runde aufs Haus für uns Sheermans. So ging der Abend dann weiter, wir dann auch mal für den Bartender einen ausgegeben, der aber nicht trinken dürfte, dafür bekamen wir dann noch einen aufs Haus. Wie gehabt, es wurde mal wieder einer dieser netten Abende mit unseren amerikanischen Freunden, die wir nun überall im ganzen Land hatten. Nächster Tag war Besichtigung Dallas angesagt. Wir fuhren mit dem Auto zu einer Park-and-Ride-Station, von wo aus wir dann die Dartstadtbahn bis Downtown Dallas nahmen. Nun muss man gleich vorweg schicken, Dallas ist eine ungewöhnlich saubere Stadt. Alles sehr aufgeräumt mit schönen parkähnlichen Anlagen. Vom Ausgangspunkt an der Union Station begannen wir unseren Fußmarsch durch Dallas. Die Skyline wird neben den Hochhäusern auch von dem 171 Meter hohen Aussichtsturm Reunion Tower geprägt, der durch eine geodätische Kuppel als Turmkorb auffällt. Auf unserem Fußmarsch kamen wir zunächst über die Houston Street zur Dealey Plaza. Das ist ein Platz in Dallas, der eine Parkanlage umschließt. Am 22. November 1963 geschah dort das Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy. Wir befanden uns dann auch an dem Punkt, wo die Autokolonne auf der Houston Street, die den Gebäudekomplex der Dealey Plaza nach Westen begrenzt, auf das Schulbuchdepot des Staates Texas zufuhr. Hier bogen die Wagen in westlicher Richtung in die Elm Street ein. Kurz darauf fielen um 12:30 Uhr drei Gewehrschüsse. Wir standen dann auch vor dem Gebäude des ehemaligen Schulbuchdepots, aus dem die Schüsse abgegeben sein sollen. Es war schon ein ziemlich spannendes Gefühl, so an einem Ort der Zeitgeschichte zu stehen. Wir setzten dann unseren Rundgang fort und kamen in den Altstadtdistrikt. Dort fanden wir auch zunächst ein gutes Restaurant, wo wir ein großes Steak gegessen haben, was auch Henning gemundet hat. Weiter ging es dann in die Innenstadt, die geprägt ist von mehreren hohen Bauwerken. Höchstes Bauwerk der Stadt ist der Mitte der 1980er Jahre fertiggestellte und 281 Meter hohe Wolkenkratzer Bank of America Plaza. Die Skyline zeigt wirklich sehr moderne und futuristische Architektur. Wir kamen dann auch vorbei an Neiman Marcus, das Stammhaus einer in Dallas gegründeten Kaufhauskette. Das Unternehmen bietet über Filialen in den USA vorwiegend Bekleidung für Damen, Herren und Kinder sowie Schuhe, Accessoires, Schmuck, Kosmetika und Einrichtungsgegenstände im oberen Preissegment an. Aber eigentlich auch mal wieder nicht so direkt etwas für Henning und mich. Nächstes Ziel war dann der Dallas Farmer Market. Es war Mitte Oktober und das war die Zeit der Pumpkins in allen Größen. Insgesamt ein großes Areal mit allen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Obst, Gemüse und Blumen und Pflanzen. Das Angebot war riesig. Man konnte teilweise direkt mit dem Auto vor die Verkaufsstände fahren. Es waren mehrere, überdachte lange Standreihen, wo alles feilgeboten wurde. Dann ging es wieder mit der Stadtbahn in unsere Schlafgegend. Noch einmal auf ein paar Drinks zu unserem Bartender, von dem wir uns erst einmal für ein paar Tage verabschiedeten, aber ihn versprachen, wenn wir von unserer Rundreise durch Texas zurück sind, schauen wir noch einmal wieder rein.
Jahre immer noch nicht weise, aber Lust auf das Leben.
Wir machten uns nun auf den Weg nach Houston. Da die Entfernungen nun sehr groß waren, mussten wir, um voranzukommen, die Interstate nehmen. Auf der I-45 ging es Richtung Süden. Vorbei auch an Huntsville und von der Autobahn aus konnten wir das große Gefängnis dort sehen. Huntsville wurde international bekannt als der Ort, in dem der Bundesstaat Texas Hinrichtungen ausführt. Leider gehört so etwas auch zur Chronistenpflicht, bei solchen Reisebeschreibungen. Es war Sonntag, dadurch war der Verkehr dann bei der Einfahrt nach Houston nicht so dramatisch und wir bekamen sogar einen Parkplatz in Downtown. Houston ist die viertgrößte Stadt der USA und die größte Stadt in Texas. Die Innenstadt war an so einem Sonntag fast menschenleer. Nun beherbergt Houston zwar das Lyndon B. Johnson Space Center und das Mission Control Center, Funkrufname, Houston, und koordiniert als Einrichtung der NASA seit 1961 das bemannte Raumfahrtprogramm der USA, aber davon bekamen wir dort nichts zu sehen.
Houston, wir haben ein Problem,
sind die Worte eines bekannten Funkspruchs, der am 13. April 1970 von der Besatzung der Apollo 13 an die NASA Mission Überwachungszentrale im Lyndon B. Johnson Space Center in Houston gerichtet wurde. Ansonsten ist die Stadt nicht besonders spektakulär. Die Altstadt hat zwar noch ein paar historische Gebäude, die auch so ein bisschen an Western-Style erinnern, aber ansonsten eine nicht besonders auffällige Skyline. Deshalb ging es dann auch weiter an den Golf von Mexiko und zu unserem Übernachtungsort Galveston. Der Ort liegt auf einer vorgelagerten Insel im Golf, die man über eine lange Brücke erreicht. Die Insel hat eine sehr wechselhafte Geschichte, indianisch, mexikanisch, französisch, spanisch, britisch. Galveston ist eine typische Hafenstadt und mit seinen Stränden ein beliebtes Naherholungsziel für die Einwohner der Region Houston. Sehenswert ist der Historic District mit der Straße The Strand, mit vielen alten Gebäuden und Stores, durch den auch eine historische Straßenbahn fährt. Die Straße hatte noch so etwas wie eine Westernkulisse mit den Gebäuden und den über den Gehweg ragenden Vordächern. Zudem lagen dort im Hafen auch noch einige historische Segelschiffe. Was dort im Hafen aber besonders ins Auge fiel, waren die riesigen Ölplattformen, die da offensichtlich zur Reparatur oder Vorbereitung lagen. Riesige Anlagen, die dazu dienten, das Wertvollste, was Texas zu bieten hat, zu erschließen, nämlich das Erdöl draußen im Golf. Nun liegt Galveston auch in einer Hurrikanzone, und ein Jahr später, im September 2008, erreichte dann der Hurrikan Ike die Stadt. Wir setzten dann am nächsten Tag die Fahrt fort, entlang der Golfküste in westlicher Richtung nach Corpus Christi, und wieder einmal so ein Moment, wo ich sagen kann, vieles passiert halt zweimal, denn an der Golfküste in westlicher Richtung bin ich mit Gina auch schon damals in Alabama, Mississippi und Louisiana gefahren, nur halt weiter östlich am Golf. Es ging über Route 35. Es waren ca. 250 Miles, so dass wir ganz entspannt fahren konnten. Unterwegs wurden wir dann, wie aus heiterem Himmel, von einem Sturzregen überrascht, und wir mussten anhalten, weil nichts mehr zu sehen war. Das war aber nach ein paar Minuten wieder alles vorbei. Über die hohe Harbor Bridge über die Corpus Christi Bay fuhren wir dann nach Corpus Christi. Es ist schon ein etwas größerer Ort. Das erste, was uns hinter der Brücke ins Auge fiel, war der Flugzeugträger USS Lexington mit den hohen Aufbauten, der dort an einer Pier als Museumsschiff liegt. Zunächst aber zu unserem Motel, das am Shoreline Boulevard direkt am Strand und bei den Marinas lag. Dann ging es zurück zum Flugzeugträger und zu einer Besichtigungstour. Henning legte dort seinen Rentnerausweis vor und bekam tatsächlich die Ermäßigung für Senior Citizen. Das war schon sehr interessant, dieses Riesenteil dort in allen Abteilungen abzulaufen. Wenn ich da an den Tenderlech denke, auf dem ich damals war, kommt einem das vor wie ein Beiboot. Besonders interessierten mich da die Innenabteilungen, wie die Großküchen, Speiseräume, Unterkünfte und Sanitätsbereich. Die Besatzung bestand immerhin aus 2600 Leuten. So ein maritimer Einblick ist dann für mich immer wieder eine schöne Retrospektive. Den Rest machten wir dann zu Fuß. Also Auto am Motel abgestellt und los. Zunächst den Shoreline Boulevard entlang bei gefühlten 30 Grad Celsius. Es ging dann kurz nach Downtown, vorbei an Gebäuden und Kirchen mit neospanischem Einfluss. Nun war das dort nicht besonders ergiebig. Irgendwie trotz Werktag, alles so wenig belebt. Deshalb zurück zur Küste. Was dort besonders auffiel, waren die vielen Marinas mit unzähligen Booten, kleinen und größeren Yachten, die dort rumdümpelten. Corpus Christi hatte nun aber bei weitem nicht so viel historische Substanz wie Galveston. Dafür haben wir dann noch etwas Erbauliches für uns gefunden, nämlich das Local Joe's. Das lag auf einer kleinen Landzunge vor den Marinas, mit einer großen Freiterrasse und wunderbaren freien Blick auf den Golf. Dort genossen wir dann den Sonnenuntergang bei einigen Bottles Budweiser. So war dann Corpus Christi auch abgehakt. Jetzt ging es wieder ins Landesinnere Richtung Norden. Nächstes Ziel San Antonio. Das war jetzt eine kürzere Strecke, wodurch wir natürlich auch die Zeit in San Antonio brauchten. Zunächst ging es über die Interstate 37 und vorbei an den großen Erdölraffinerien, die hier überall zu sehen waren. Am späten Vormittag erreichten wir dann auch schon die Stadt, fuhren zunächst am Alamo Dome vorbei und fanden auch einen Parkplatz in der Nähe der Innenstadt. Also dann wieder per Pedest durch die Stadt. Als erstes ging es zu dem historischen Punkt dort, The Alamo. Das war ein Stück texanischer und amerikanischer Geschichte. The Alamo, spanisch, Papel, ist eine zum Fort ausgebaute ehemalige Missionsstation. Bekannt wurde es durch die Schlacht von Alamo des texanischen Unabhängigkeitskrieges 1835-1836, als die 185 Verteidiger des Forts schließlich von ca. 6500 mexikanischen Truppen besiegt wurden. Dieses Ereignis wurde auch mehrere Male verfilmt. Am bekanntesten ist der 1960 von und mit John Wayne gedrehte Film Alamo, den ich mehrere Male gesehen habe, so auch mit Peter damals in der Flohkiste in Bodfeld. Und von daher waren mir auch einige Örtlichkeiten dort durchaus visuell bekannt. Es war dann beeindruckend, durch die geschichtlich so bedeutsame Anlage zu gehen. Ein besonderer Hingucker ist natürlich das Kirchenportal, das man ja von vielen Abbildungen her kennt, und das auch so eine Art Nationalheiligtum von Texas ist. Weiter ging es mit einem Fußmarsch durch die Innenstadt oder mehr die Altstadt, mit wunderbaren authentischen Restaurants, wo es dann erst einmal wieder ein großes Steak gab und ein zünftiges Bier on Tap, und immer wieder der spanische Einfluss dort bei den Gebäuden. Dann waren wir bei der zweiten Attraktion von San Antonio, dem Riverwalk. Der Riverwalk ist eine durch das Stadtzentrum führende Flusspromenade entlang des San Antonio River, im Kern gute 5 Kilometer lang, gesäumt von subtropischer Vegetation, Cafés und Boutiquen. Einfach nur idyllisch. Diese begrünte Promenade mit den bunten Sonnenschirmen der unzähligen Cafés, Bars und Restaurants dort, war ein Highlight und Ruhepol mitten in der Großstadt. Auf dem Gewässer konnte man auch eine Boots- und Flussfahrt unternehmen. Insgesamt war San Antonio eine weitaus interessantere und lebenswertere Stadt als Houston. Hier hätte man schon noch etwas länger aushalten können, aber leider mussten wir weiter. Die Übernachtung war etwas außerhalb von San Antonio vorgesehen, in New Braunfels. Das ist eine von deutschen Einwanderern begründete Stadt in Texas. Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir dann dort zum Wurstfest da sind. Es ist vergleichbar mit dem deutschen Oktoberfest und gilt als das größte deutsche Volksfest in Amerika. Neben New Braunfels gibt es ein vergleichbares Fest auch noch in Hermann, Missouri, dort wo wir damals mit dem Wohnmobil ebenfalls durchgekommen waren. Hier in New Braunfels haben wir den Termin leider um 10 Tage verpasst bzw. waren wir zu früh. Ich hatte mich damals irgendwie wegen Oktoberfest an Oktober gehalten. Wir haben zwar das riesige Gelände mit der großen Bierhalle gesehen, aber leider noch alles verschlossen. Aber wie fast immer, hatten wir neben unserem Hotel dann wieder eine nette, gemütliche Kneipe, so dass wir wenigstens getränkemäßig ordentlich versorgt waren, und auch für die Optik gab es etwas, denn die Bedienung dort war sehr nett anzuschauen, wenn auch, noch, nicht im Dirndl. Nun fuhren wir dann wieder in Richtung Dallas los. Das waren gut 280 Miles. Aber die Zeit reichte noch für einen Abstecher in die Hauptstadt von Texas, Austin. Natürlich kam nun auch wieder einmal ein weiteres State Capitol auf meine Liste. Es ist das Parlamentsgebäude der texanischen Staatslegislative und beherbergt die Büros und Plenarsäle von Repräsentantenhaus und Senat sowie das Büro des Gouverneurs des Bundesstaates. Darüber hinaus hat Austin eine Bedeutung als Universitätsstadt. Mit über 50.000 Studenten auf dem Campus der University of Texas hat man dort eine der größten Universitäten der USA. Ansonsten gibt es nicht viel mehr über Austin zu berichten. Und weiter ging es in den Norden. Wir kamen dann auch auf der Interstate 35 vorbei an Waco. In den frühen 1990ern geriet Waco international durch die Belagerung und Erstürmung einer Ranch der Davidianer Sekte in die Schlagzeilen. Am 28. Februar 1993 unternahm das ETF aufgrund des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz den Versuch, auf der festungsähnlich ausgebauten Ranch der Branch Davidian Sekte in Mount Carmel bei Waco eine Razzia durchzuführen. Im Verlauf dieser Razzia starben 4 Polizisten und 5 Ranch-Bewohner. Anschließend wurde die Ranch 51 Tage lang unter Beteiligung des nunmehr hinzugezogenen FBI belagert. Das Gelände wurde am 19. April 1993 schließlich mit Panzern und Hubschraubern gestürmt und es wurde damit begonnen, CS-Gas in die Ranch einzuleiten. Anschließend brach ein Brand aus, dessen Ursache ungeklärt ist. Bei dem Brand und durch Schussverletzungen starben 76 Sektenmitglieder. Später dann, 2015 kam es in Waco zu einer Schießerei zwischen verfeindeten Motorradbanden. Dabei starben 9 Menschen. Also kein ganz ungefährlicher Ort. Deshalb haben wir dort auch nicht gehalten und sind durchgefahren bis Dallas. Dort noch einmal im Motel eingecheckt und anschließend zu unserem Bartender. Der freute sich uns wieder zu sehen und gleich gab es erstmal wieder einen aufs Haus. Trotzdem mussten wir uns dann endgültig von Dallas und Texas verabschieden, denn es ging weiter nach North Attleboro. Also am DFW den Mietwagen wieder abgegeben. Auf unserem Flug nach Boston mussten wir dann in Philadelphia umsteigen. Nun war es so, wie oft auf inamerikanischen Flügen, dass wir wegen hohen Verkehrsaufkommens nicht pünktlich starten konnten. Schon mal 40 Minuten zu spät. Wurde schon wieder knapp mit der Umsteigezeit. Dann über PHL fingen wir an zu kreisen, keine Landeslots. Da sind wir dann nochmal gut 40 Minuten oben im Luftraum schleifen geflogen. Wir haben nur gehofft, dass der Treibstoff reicht. Auf jeden Fall war der Anschluss weg. Nun wären wir normal so gegen 20.30 Uhr bei Peter in North Attleboro gewesen. Nach der Landung dann am Carunter unseren nächsten Flug bekommen, der aber erst in 2,5 Stunden abging und wir somit frühestens gegen 23.30 Uhr bei Peter sein konnten. Ich habe dann mit Peter am Telefon geklärt, dass er den Hausschlüssel draußen unter einem Stein deponiert, damit die nicht so lange aufbleiben mussten, bis wir dort sind. Schließlich war am nächsten Tag Arbeitstag. Endlich ging es dann irgendwann weiter. In BO ist dann erst den Mietwagen abgeholt und dann durch den Sumner-Tunnel zum Express W. Eigentlich, der Ted Williams-Tunnel war wohl aus irgendeinem Grund gesperrt. Allerdings habe ich dann wohl eine falsche Rampe erwischt und so fuhren wir statt in südwestlicher Richtung in nordöstliche und waren plötzlich irgendwo in North End und mussten erst einmal jetzt im Dunkeln die Orientierung finden, damit wir wieder eine Einfahrt zum Express W und in die andere Richtung bekommen. Nachdem das dann endlich geklappt hatte, machten wir uns auf den Weg zu Peter, wo wir dann so nach Mitternacht ankamen. Mit dem Schlüssel kamen wir in das Haus, wo wir uns ja auskannten, so dass damit dann doch noch auch für uns die Nachtruhe begann. Nun war ja der Hauptgrund, weshalb wir zu diesem Zeitpunkt bei Peter waren, wir wollten mit ihm in ein paar Tagen dann seinen 60. Geburtstag feiern. Aber bis dahin unternahm ich mit Henning noch einige Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. Dann war es soweit. Peter wurde 60 Jahre alt. Er ist damit genau einen Monat älter als ich. Und so feierten wir dann mit Michael und Peters Tochter und ihrem Mann, ein ganz geselliger Typ irischer Abstammung, in einer gemütlichen Kneipe seinen Geburtstag. Tja, an solchen Tagen stellt man dann immer wieder fest, wie schnell eigentlich die Zeit rumgegangen ist, aber auch, was man alles so miteinander erlebt hat. Peter und ich kannten uns zu diesem Zeitpunkt schon über 46 Jahre. Es war aber nicht nur die Feier zum Geburtstag, es war einfach schön so in diesem Kreis zusammen zu sein und so wurde das ein ganz gemütlicher und entspannter Abend. Am nächsten Tag ging es dann für Henning und mich wieder zurück nach HAJ. Nachdem nun Peter 60 Jahre alt geworden war, stand praktisch 4 Wochen später somit mein 60. Geburtstag an. Ich hatte dann am Sonntag darauf einige Gäste, so circa 30 Personen, wieder zu einem Brunch eingeladen. Diesmal aber nicht, wie beim 50. bei uns zu Hause, sondern in ein elegantes Restaurant bei uns hier in der Nähe. Dabei waren Familie, die Harzer Verwandtschaft, auch Walter und Frau waren diesmal dabei, dann der Freundes- und Bekanntenkreis. Nur Peter leider nicht, dafür waren Henning und ich ja aber bei seinem Geburtstag. Ich machte solche Feiern gern am Sonntagvormittag und Brunchen ist dabei die richtige Darreichungsform. So muss man nicht irgendwelche Gespräche unterbrechen, wenn das Essen serviert wird. Für jeden sollte etwas dabei sein und jeder kann so viel essen, wie er möchte. Ich finde das in jedem Fall kommunikativer. Und so wurde das wieder einmal eine ausgiebige Feier, weil es außer Essen auch reichlich zu trinken gab. Die Personen mit einer weiteren Anreise, also die Harzer, verabschiedeten sich dann als Erste, aber der harte Kern hielt dann bis zum frühen Abend durch. So ein runder Geburtstag ist dann auch immer mit einem Rückblick verbunden, und insoweit gab es etwas, was mich in eine neue Zeitrechnung gebracht hatte. Mit Gina war ich nun über 13 Jahre zusammen, und so einen Zeitraum hatte ich noch nie eingebracht und man kann durchaus feststellen, dass manche Dinge eben seine Zeit brauchen, bis man das Richtige findet. Und wir haben inzwischen einen Weg gefunden, wie das funktioniert, frei nach Uwe Seeler. Ich entscheide die großen Dinge, Gina die kleinen. Welche Dinge groß sind und welche klein, entscheidet Gina. Ach ja, Fußball wurde auch noch gespielt. Meister wurde überraschend auf den letzten Metern der VfB Stuttgart. Und bei den Roten mal wieder nichts Neues. Man hatte ein Eigengewächs mit Per Mertesacker, der auch zum Nationalspieler wurde, nach Bremen abgegeben oder aufgrund mangelnder sportlicher und wirtschaftlicher Perspektive abgeben müssen. Es lief immer wieder auf das Gleiche hinaus, der Geschäftsführer Martin Kind versuchte zwar den Club bzw. das Wirtschaftsunternehmen Hannover 96 grundsätzlich wirtschaftlich im ruhigen Fahrwasser zu halten, doch es fehlten jedweder Plan und jedwede Innovationen, um neben der wirtschaftlichen Konsolidierung auch wirtschaftlichen und damit sportlichen Erfolg zu generieren. Und daraus folgt dann immer naturgemäß eine personelle Rochade, denn auf Peter Neururer, der inzwischen mal wieder Trainer in Hannover war, folgte Dieter Hecking. Hecking wurde seinerzeit aus einem laufenden Vertrag bei Alemannia Aachen rausgekauft. Auch im Management gab es selbstverständlich den obligatorischen Wechsel. Auf Kenzig, dessen Wirken eher unauffällig bis nicht vorhanden war und in dessen Zeugnis dann wohl stand, er war stets bemüht, folgte Christian Hochstetter. Mehr als wieder einmal ein Platz im Niemandsland als Elfter der Tabelle sprang aber nicht dabei heraus. Zwar war 96 zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich nicht mehr in Schwierigkeiten, doch das Produkt, auf das es aber ankam, brachte keine nachhaltigen Erlöse. Und einen Plan, wie man da etwas ändern könnte, gab es bei den Gesellschaftern auch nicht. Die Marke 96 blieb eine No-Name-Marke ohne jegliche Ausstrahlung. Die Wahrnehmung des Produktes erfolgte allenfalls im regionalen Umfeld bei der eigenen Anhängerschaft. Der Name Hannover blieb letztlich allenfalls das, was Harald Schmidt einmal darüber verlautbart hat.
Hannover ist zwar nicht der Arsch der Welt, aber man kann ihn von dort am besten sehen.
Und das trotz Weltausstellung und Fußball-Bundesliga. Eigentlich eine ehrgeizige Herausforderung für Marketingprofis, aber das Image war bereits so weit verramscht, dass sich da auch niemand mehr wirklich rantraute.
Da lehnt ein Pferd an der Wand.
Mit Hannes zusammen hatten wir dann auch geschäftlich wieder sehr viele Termine wahrzunehmen. Und wir stellten immer wieder erschreckend fest, wie wenig doch mittelständische Unternehmen, auch sogar größere, ihre Logistikprozesskosten kannten bzw. im Griff hatten. Also die Kosten für Bereitstellung und Bereithaltung von Logistikkapazität und Betriebsbereitschaft sowie der Planung, Durchführung und Kontrolle einzelner logistischer Prozesse, Lagerung, Transport, Kommissionierung, Palettierung etc. Insbesondere ging es darum, dass erhebliche Erfassungs- und Abgrenzungsprobleme bestanden. Dadurch war es natürlich auch schwer, hier die Schnittstellen für externe Leistungsherstellung zu definieren und die Eigenkosten und Fremdkosten gegenüberzustellen. Genau diese von uns sehr oft festgestellten Mängel werden auch durch eine Studie der Bundesvereinigung Logistik e.V., BVL, bestätigt, wonach zufolge weniger als die Hälfte der Unternehmen ihre Logistikkosten kennen, obwohl der Kostenblock in den letzten Jahren aufgrund einer Verlagerungsbewegung der Unternehmenslogistik seitens der großen Unternehmen und Konzerne auf die Lieferanten und Zulieferer, und genau das war unsere Klientel, zugenommen hat. Es war wirklich unverständlich, wie oft die zwingende Notwendigkeit der Erfassung und Kontrolle der Logistikkosten unterlassen wurde, obwohl in der Logistik erhebliche Optimierungs- und Einsparpotenziale stecken, die viele Unternehmen dringend benötigen. Viele Unternehmen bewerteten ihre Logistikkosten mit einer fehleranfälligen Zuschlagskalkulation, statt mit einer Prozesskostenrechnung. Das waren unter anderem die Punkte, die immer wieder dazu führten, dass Unternehmen unsere Kalkulationen und das daraus resultierende Einsparungspotenzial für ihre Logistik nicht definieren konnten. Hinzu kam natürlich eine Komponente, die auf einer ganz natürlichen Ebene beruhte, die Verlustangst oder der Kompetenzverlust. Das trat natürlich immer dort zutage, wo wir über unsere Logistikkonzepte auf Ebenen verhandelten, die mehr oder weniger in so ein Konzept unmittelbar mit involviert waren. Das waren natürlich in erster Linie Produktions- oder Logistikleiter. Hier sahen diese natürlich für sich persönlich einen Kompetenz- und Einflussverlust, da sich ihr Aufgabenbereich und ihre Personalverantwortung gegebenenfalls verkleinern könnte. Auch wenn wir auf der Ebene der Controller verhandelten, sahen diese sicherlich ihren Aufgabenbereich hinsichtlich der Logistik beschnitten und darüber hinaus auch die eigenen Ergebnisse ihrer Aufgaben in Frage gestellt. Es war immer eine sehr diffizile Situation und es kam immer auf die Entscheidungsebene an, wie weit wir mit unseren Konzepten durchdringen konnten. Insgesamt war der Widerstand durchaus nicht rational, sondern meistens rein emotional begründet. Der wurde dann naturgemäß immer größer, je mehr wir dann bei so einer Projektanalyse an Daten kommen mussten. Es kam uns dann schon teilweise so vor, dass man uns als diese allseits gefürchteten Umstrukturierer, die mit dem Rotstift alles wegrationalisierten, betrachtete. Nun gibt es so eine betriebswirtschaftliche Lage hinsichtlich der Kosten ja auch bei den Profifußballwirtschaftsunternehmen. Nur ist sie dort, nach meiner Auffassung, noch weitaus prekärer. Denn ich denke, dort hat man nicht nur die Kosten nicht im Griff, dort wird auch nicht unter Kostengesichtspunkten gehandelt. Während ein reales Wirtschaftsunternehmen trotz mangelnder Kostentransparenz durch ein hervorragendes Produkt durchaus noch vernünftige Ergebnisse erwirtschaften kann, so sieht das bei den Fußballwirtschaftsunternehmen durchaus beängstigender aus. Das liegt natürlich daran, dass das Produkt bzw. der sportliche Erfolg sehr volatil ist. Auf der anderen Seite sind es die Kosten bzw. der Aufwand, um eine leistungsfähige Mannschaft zusammenzustellen auch. Allein das bedingt schon, dass hier eigentlich nur hochspezialisierte Fachleute solche Kosten-Nutzen-Analysen für solche Projekte aufstellen könnten. Aber das wird meistens diesen Fachleuten überlassen, die zwar wissen, wie man gegen einen Ball treten muss, damit dieser effizient sich fortbewegt, aber ansonsten halte ich aus betriebswirtschaftlicher Überzeugung nichts von deren Kompetenz, weil fast alle sich nie im richtigen Wirtschaftsleben bewähren mussten. Das heißt ja nicht, dass die Expertise dieser Leute nicht doch irgendwo gebraucht wird, so als Supportfunktion, wie etwa analog dem Materialeinkauf oder ein Qualitätsmanagement, das Vorprodukte und Fertigprodukte analysiert, aber nicht auf der wirtschaftlichen, wertschöpfenden Entscheiderebene. Okay, ich will nun hier zunächst nicht weiter das Fußballbusiness kritisieren, denn ich glaube, die Verantwortlichen wissen schon, was sie tun. Ich frage mich nur immer wieder, weshalb tun sie es dann nicht? Im März 2008 machten Hannes, Henning und ich uns wieder auf über den großen Teich nach New York City. Diesmal hatten wir einen Direktflug ab Hamburg, also von Hannover mit dem Zug bis Hamburg Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn nach Fulsbüttel. Unterwegs gab es dann immer wieder zwischendurch kleine Anmacher. Wir flogen somit mit dem Trikotsponsor des HSV, und so traten wir in das pulsierende Leben dort in Manhattan ein. Unser Hotel lag in der 810 Avenue im Theaterdistrikt. Nun war Hannes ja das erste Mal mit in New York. Deshalb wurde wieder das ganze Programm abgespult. Ich kannte mich ja inzwischen nun hier schon fast wie zu Hause aus. Zunächst waren wir zu Fuß unterwegs in Midtown, also Times Square und Rockefeller Center. Man merkte New York aber immer mehr das Alter an. Fast an allen älteren großen Gebäuden waren inzwischen Schutzarkaden auf den Gehwegen errichtet, die vor herabfallenden Fassadenteilen schützen sollen. Zum Frühstück gingen wir dann mal gegenüber unserem Hotel zu Smith's Bar. Ein sehr naturbelassenes Lokal. Hannes meinte, dort würde das Essen auf dem Fußboden laufen. Okay, wer es mag, musste man sich nun aber nicht dran gewöhnen. Am dritten Tag unseres Aufenthaltes waren wir dann mit Peter verabredet, der mit dem Auto runter nach New York City gekommen war. Seine Unterkunft hatte er in Brooklyn, wo er auch den PKW abstellen konnte. Er kam dann mit der U-Bahn zu uns nach Midtown rüber. Und so machten wir uns dann zusammen auf die weitere Besichtigungstour. Auch mal rein in den Trump Tower, wobei damals noch niemand ahnen konnte, dass dieser Name mal der eines Präsidenten der Vereinigten Staaten sein wird. Obwohl uns dieser Name auf der weiteren Reise noch weiter begegnen wird. Wenn man gut beobachtet, konnte man immer unterscheiden, wer New Yorker und wer Tourist war. Alle Leute, die fast im Laufschritt vorbeihetzten, waren Einheimische. Die Touris schritten eher gemächlich dahin. Da sich alle New Yorker fast nur im Laufschritt bewegen, ist mir nun auch klar, weshalb der New York Marathon der größte seiner Art weltweit ist. Der findet hier sowieso täglich statt. Wir haben dann natürlich wieder einige Meilen abgespult und landeten dann auch im Waldorf Astoria, und dort in der Bulls & Bears Bar. Also wieder Martinis dort. Und dann zur Dämmerung waren wir wieder bei den bunten und blinkenden riesengroßen Transparenten am Times Square. Dort fanden wir noch ein gemütliches Plätzchen für ein paar Feierabenddrinks. Peter musste dann zunächst wieder rüber nach Brooklyn und wir sahen uns am nächsten Morgen hier in Midtown. Da Peter dann auch wieder die Rückreise mit den PKW antreten wollte, kam er mit dem Mercedes, Peter fuhr nur deutsche Autos, zum Hotel und wir fuhren dann gemeinsam nach Downtown Manhattan. In der Nähe von Ground Zero fand er einen Parkplatz und so konnten wir uns dann wieder zu Fuß aufmachen, um dort zu schauen, wie es jetzt vorangegangen ist. Ich war ja das letzte Mal vor 2 Jahren hier und es hatte sich schon wieder mächtig was verändert in der Baugrube. Peter verabschiedete sich dann von uns bis demnächst in Germany und fuhr zurück nach North Attleboro. Wir machten noch einen Rundgang durch den Battery Park und fuhren dann mit der U-Bahn zurück nach Midtown. Am nächsten Morgen holten wir in Midtown wieder einen Mietwagen ab und begaben uns auf den Weg nach Atlantic City, New Jersey. Um Autobahngebühren zu sparen, fuhren wir nicht den Garden State Parkway, sondern die Route 9 ab Toms River parallel zur Küste. Dann waren wir da in Atlantic City, dem kleinen Las Vegas an der Ostküste. Das erste, was einem damals auf dem Boardwalk sofort ins Auge fiel, war das Trump Taj Mahal, ein großes Casino-Resort. Und der Name Trump tauchte dann dort noch öfter auf, unter anderem Trump Plaza oder Trump Marina. Das Taj Mahal wurde allerdings dann zunächst 2007 renoviert, dann verkauft, war zweimal unter Cheb Tarelf und wurde schließlich im Februar 2021 durch Sprengung abgerissen. Insgesamt ist aber Atlantic City nun überhaupt nicht mit Las Vegas vergleichbar. Es gibt dort zwar einige größere Casinos, doch mit dem Flair Las Vegas ist das alles nicht annähernd gleichzusetzen. Zwar ist der Boardwalk eine gewisse Attraktion als breite Strandpromenade, aber eben nicht vergleichbar mit dem Strip. Darüber hinaus litt Atlantic City bereits zu der Zeit unter der zunehmenden Konkurrenz der Casinos, die in den New England Staaten an der Ostküste aufmachten und somit zahlende Klientel fernblieb. Das machte sich schon zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, an ausbleibenden Investitionen bemerkbar. Auch das gesamte Entertainment-Angebot war sehr ausgedünnt. Nun waren wir ja noch zu der kalten Jahreszeit dort. Sicherlich kann Atlantic City im Sommer immer noch mit seinem breiten Sandstrand punkten. Trotzdem war für mich persönlich dieser Trip nach Atlantic City ein Erkenntnisgewinn, nämlich dass auch Entertainment stets Innovationen und Visionen braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Atlantic City bestätigte mir dann auch, auf welchem Entertainment-Niveau sich die meisten Bundesliga-Clubs bewegen. Dann ging es wieder zurück nach New York City. Hannes war unser Driver, der wie ein Ami sich durch den Verkehr dort mit schnellen Spurwechseln lavierte. Am nächsten Tag machte ich dann mit Hannes noch eine Bootsfahrt mit der Circle Line um Manhattan herum, die er ja noch nicht gemacht hatte. Henning hingegen musste erst einmal seine Einkaufsliste für zu Hause bei Macy's abarbeiten. Also wieder einmal, ich weiß nun gar nicht mehr zum wievielten Mal, mit dem Boot um Manhattan herum. Inzwischen hätte ich auch schon die Bordansagen dort machen können, ich kannte ja den Standort jeder Sehenswürdigkeit inzwischen wie meine Westentasche. Es ging auch noch einmal vorbei am alten Yankee Stadium in der Bronx, das dann von dem daneben gebauten neuen Stadium 2009 abgelöst und dann abgerissen wurde. Nach der Bootstour fingen wir Henning wieder ein und unternahmen noch einen luftigen Rundblick von einem Observationsdeck am Rockefeller Center. Den Abend verbrachten wir dann in einer netten Kneipe in der Nähe des Hotels. Irgendwie muss Hannes dabei ein Drink nicht bekommen sein. Auf dem Rückweg erzählte er dann dauernd, er hätte eben auf einem Parkplatz dort ein Pferd mit einem Polizisten gesehen, das an der Wand lehnte. Wir konnten ihm diese Halluzination auch überhaupt nicht ausreden. Das Pferd, das an der Wand lehnte, wurde dann für uns zu einem Running Gag. Am nächsten Tag ging es noch einmal zu Hennings Lieblingsplatz, nach Chinatown, dort wo die gebratenen Enten in den Schaufenstern hingen. Dort etwas zu essen, konnten wir ihn nun nicht noch einmal überreden. Weiter ging es daher mit der U-Bahn nach Greenwich Village, danach dann wieder in die Mercury Bar, dann hieß es schon wieder Abschied nehmen von New York, man konnte nur zuprosten, see you next time. Und schon saßen wir am nächsten Tag im Flieger nach Hamburg-Fuhlsbüttel, dann im ICE nach Hannover und im Bordbistro noch einmal die Reise begossen.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.